Hallo und herzlich willkommen zum Alles wird gut Podcast. Bevor wir beginnen, möchten wir einige wichtige Hinweise mit euch teilen.
Dieser Podcast behandelt sensible Themen wie Selbstverletzung, Suizid und andere psychische Krankheiten. Natürlich versuchen wir grundlegend eine positive Stimmung zu wahren. Doch wenn ihr euch nicht in der Lage fühlt, euch heute mit diesen Themen zu befassen, hört bitte nicht alleine oder schaltet ab, wenn es euch zu schlecht geht. Zum Schutz unserer Identität verwenden wir Pseudonyme und nennen keine echten Namen von beteiligten Personen. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Erfahrungen, doch wir sind keine Psychologinnen oder Therapeutinnen.
Wenn euch die Themen sehr stark belasten oder triggern, zögert bitte nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Erste Anlaufstellen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Eure psychische Gesundheit ist sehr wichtig und es gibt Menschen, die euch unterstützen können.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Passt gut auf euch auf.
Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Alles wird gut. Dein Mental Health Podcast, um dich beim Hören gesehen zu fühlen. Mit Victoria und Lara. Bevor wir heute einsteigen, möchte ich hier nochmal eine ganz explizite Triggerwarnung aussprechen. Lara und ich werden in dieser Spezial-Doppelfolge zum Thema Selbstverletzung sehr intensiv über dieses sehr schwierige und sensible Thema sprechen. Wenn ihr euch gerade nicht dazu in der Lage fühlt, euch damit auseinanderzusetzen, dann hört die Folge bitte nicht alleine oder überspringt sie. Bitte denkt daran, dass eure mentale Gesundheit über allem steht. Tut nur, was euch gut tut. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Hallo Lara, wie geht's dir denn?
Hallo Victoria, mir geht es sehr gut. Und wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut, muss ich sagen.
Positiv.
Ja, positiver Start. Ja. Es bleibt auch positiv. Ja. Also das Schöne ist ja, dass dieses Thema, über das wir heute sprechen, schön, traurig und inspirierend, dass das der Grund ist, warum dieser Podcast überhaupt existiert. Weißt du das noch?
Ja, ich frage mich nur, habe ich das dich gefragt oder ob wir das machen wollen?
Ich glaube, wir sind, wir hatten diese Gemeinsamkeit entdeckt, die Trauma-Bonding und so. Und haben dann darüber gesprochen, dass es cool wäre, dann einen Podcast zuzumachen. Ja, und jetzt sitzen wir hier.
Und nehmen die Folge 10 auf.
Mega. Ja. Fühlt sich gut an, muss ich sagen. Und wir haben ja heute auch eine ganz Spezialfolge draus gemacht, also was ganz Besonderes. Denn erst werde ich dir jetzt ein paar Fragen stellen zu dem Thema. Und danach tauschen wir die Rollen. Und ich werde deine Fragen beantworten. Das wird dann Teil 2 von diesem Special sein, der dann in 2 Wochen, glaube ich, rauskommt. Und wir haben das Ganze so gemeinsam entschieden, das so aufzubauen, weil du, Lara, ja noch nicht ganz aus dem Verhaltensmuster ausgebrochen bist, worüber wir heute sprechen. Und bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, wollte ich fragen, ist es für dich okay, wenn ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz abhole, damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, was die ganze Definition Psychologie rund um Selbstverletzung angeht?
Auf jeden Fall, weil ich denke, nicht jede Person weiß, was damit anzufangen.
Ja, das dachte ich mir auch, genau. Deswegen,
sehr gerne.
Wie immer bei einer Victoria-Folge, kriegt ihr jetzt erstmal ein paar Fakten, Zahlen und Definitionen um die Ohren geballert. Fangen wir an. Um mal ganz unromantisch anzufangen, gebe ich euch hier erstmal eine astreine Wikipedia-Definition über selbstverletzendes Verhalten, kurz SVV. Selbstverletzendes Verhalten wird definiert als freiwillige, direkte Zerstörung oder Veränderung des Körpergewebes ohne suizidale Absicht. Dieses Verhalten ist sozial nicht akzeptiert, direkt und repetitiv. Es führt meist zu kleinen oder moderaten Schädigungen. Der medizinischen Definition zufolge liegt selbstverletzendes Verhalten dann vor, wenn sich die Betroffenen innerhalb eines Jahres an 5 oder mehr Tagen bewusst oder unbewusst selbst eine Schädigung von Körpergewebe zugefügt haben. Obgleich SVV definitorisch keinen suizidalen Aspekt hat, sondern meist der Regulation von in der Regel negativen Gefühlen dient, kann es VV bei bis zu einem Drittel der Betroffenen mit Suizidalität einhergehen. In solchen Fällen kann dann davon ausgegangen werden, dass die Selbstverletzungen auch der Regulation der Suizidgedanken dienen. Etwa 10% der Betroffenen begehen früher oder später tatsächlich Suizid. Zitat Ende. Laut einer Studie aus 2018 haben 25-35% der Jugendlichen in Deutschland bereits mindestens einmal selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Damit liegt Deutschland im europaweiten Vergleich ziemlich weit vorne. In einem Interview haben es Psychiater und Psychologen wie folgt zusammengefasst, wenn es darum geht, sich zu fragen, warum sich eine Person selbst verletzt. Wenn man Betroffene nach ihrer Motivation für Selbstverletzung fragt, geben die meisten von ihnen mehrere verschiedene Motivationen für Selbstverletzung an, die sich je nach Situation stark unterscheiden können. Das heißt, nicht jede Person nutzt Selbstverletzung aus demselben Grund und auch dieselbe Person nutzt es nicht zu jedem Zeitpunkt aus der gleichen Motivation heraus. Am häufigsten wird selbstverletzendes Verhalten zur Stimmungsregulation genutzt, insbesondere zum Abschwächen von negativen Gefühlen oder auch von diffuser innerer Anspannung. Häufig sind auch negative zwischenmenschliche Ereignisse wie Streit, Kritik oder Ausgrenzung Auslöser für Selbstverletzung. Manche Personen nutzen selbstverletzendes Verhalten auch, um sich selbst zu bestrafen, zum Beispiel nachdem sie einen vermeintlichen Fehler gemacht haben. Seltener berichten Personen, dass sie Selbstverletzung nutzen, um andere damit zu beeinflussen. Wenn dies der Fall ist, wird das zumeist dafür genutzt, inneres Leiden durch die Wunden nach außen zu kommunizieren, damit für Außenstehende klar wird, dass es der Person wirklich schlecht geht und so Unterstützung zu bekommen. Zitat Ende. Da das Aufzählen oder darüber sprechen, auf welche Arten und Weisen man sich selbst verletzen kann, ein extremer Trigger für Menschen ist, die mit diesem Thema zu kämpfen haben, werden wir genau darüber weder heute noch in Teil 2 im Detail sprechen. Was ich jedoch hier nochmal ganz klar abgrenzen möchte, ist, dass die Art von selbstverletzendem Verhalten, von der wir hier sprechen, nichts mit Body Modification im Sinne von Tattoos, Piercings oder Implantaten, Essstörungen oder dem Erzeugen von Krankheitsbildern zum Zwecke medizinischer Untersuchungen im Rahmen des Münchhausen-Syndroms zu tun hat. Wir werden auch über die Gründe bzw. unsere Gründe des SVV sprechen, womit wir hoffen, dass bei den Menschen, die bisher noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen sind, etwas Klarheit entsteht. Insgesamt ist es ein Thema, das oft im Dunkeln bleibt, worüber nur geflüstert wird und das so extrem mit Scham behaftet ist, dass es für Betroffene und Angehörige einfach noch viel schwerer ist, einen Umgang damit zu finden, als wenn wir einfach alle offen über dieses Thema sprechen könnten. Wir machen heute den Anfang und Lara, erstmal finde ich es unfassbar mutig und stark von dir, dass du hier offen über dein Problem sprechen möchtest und diese Plattform nutzt, um anderen Mut zu machen. Danke, dass du heute da bist.
Sehr gerne. Danke, dass mir zugehört wird.
Oh ja, das ist auch,
schon mal
ein schöner Punkt, wofür man dankbar sein kann, das stimmt. Bevor ich jetzt mit den Fragen anfange, hast du irgendwelche Fragen oder etwas, was du ergänzen möchtest zu dem, was ich hier vorgelesen habe?
Mir ist tatsächlich nur aufgefallen, oder ich habe mich gefragt, in der Definition wird gesagt, dass man es bewusst oder unbewusst macht. Und da frage ich mich, wie kann man sich unbewusst selbst verletzen? Aber ich gehe da wahrscheinlich nur von mir aus, weil ich das eher bewusst mache. Das ist nur mein einziger Gedanke nach dieser Definition, habe ich mich gefragt, wie kann man das unbewusst tun?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage und ich muss dir auch ehrlich sagen, als ich dieses Zitat eingefügt habe, habe ich mir speziell über diesen Satz gar keine Gedanken gemacht. Ich bin mir sicher, dass wenn Psychologen und Psychiater das so definieren, dass die Fälle gehabt haben von Menschen, die in der Reflexion rückwirkend betrachtet gemerkt haben, naja, vielleicht gemacht, war das mehr oder weniger unbewusst oder bewusst, genau. Und ja, ansonsten war dir alles klar oder alles, ja.
Ja, erschreckend einfach die Zahlen, dass 30% der Jugendlichen das machen.
Ja, das finde ich auch sehr erschreckend.
fällt mir gar nicht so ein. Ist halt wirklich, fragt man sich nur, was läuft da falsch? Was kann man irgendwie besser machen? Wie kann man den Personen einfach helfen? Was ist passiert, dass sie es überhaupt machen? Das ist halt traurig.
Also nicht, was läuft bei euch falsch, sondern was läuft in unserem System falsch?
Ja, das meine ich damit. Genau, was läuft da falsch, dass die dazu getrieben werden oder dass sie überhaupt darüber nachdenken, ihren eigenen Körper zu verletzen?
Ja. Sehe ich genauso. Und ich denke, das ist jetzt auch eine gute Überleitung, direkt mal einzusteigen in die Fragen. Erstmal, damit wir uns ja alle einen Überblick verschaffen können, seit wann verletzt du dich selbst und wie lange hast du damit schon zu kämpfen?
Ich habe kein genaues Alter mehr. Glaube vielleicht 14, 15. Und also seit ich 14 oder 15 Jahre alt war. Und ich mache das bis heute, also schon auch 15 Jahre inzwischen. Mit, ich glaube, kleinen Pausen zwischendrin. Also es ist schon eine sehr lange Zeit, dass ich darauf zurückgreife, wenn ich es brauche.
Das ist wirklich sehr, sehr lange, ja. Kannst du uns beschreiben, was dich zu dieser Bewältigungsstrategie gebracht hat? Also wie hat das alles angefangen?
Daran kann ich mich tatsächlich sehr gut erinnern. Diese Situation ist, ich weiß auch nicht warum, aber sie ist einfach in meinem Kopf eingebrannt. Das war damals, ich fange erstmal so an. Mir ging es schon als Teenager irgendwie immer schlecht, sage ich mal. Ich habe mich anders gefühlt und da war immer irgendwie so eine Schwere in mir und so ein Druck, den ich mir einfach selber aufgebaut habe. Und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass ich damit umgehen kann oder das irgendwie loswerden kann. Und diese Situation, an die ich mich erinnere, also was hat mich zu dieser Bewältigungsstrategie gebracht, war tatsächlich in der Schule, dass es eine Mitschülerin gab, die offen in der Pause, also ich habe nicht mit ihr geredet, ich habe es nur gehört, weil ich in der Nähe saß, Teile ihres Körpers gezeigt hat, wo sie sich verletzt hat, also offen vor allen, und die dann gefragt haben, ja, wie hast du das denn gemacht? Und sie das erzählt hat und ich dann dachte, ja, probierst du mal aus, weil ich auch andere Möglichkeiten vorher überlegt hatte, aber es irgendwie nicht gemacht habe oder nicht das Gefühl erhalten habe, was ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich das gemacht, was sie gesagt hat. Und ich wurde tatsächlich durch eine andere Person beeinflusst. Deswegen finde ich es auch total gut, dass wir nicht sagen, was es hier für verschiedene Arten von Triggern gibt, weil ich würde mich triggern, was es für verschiedene Arten von Selbstverletzung gibt oder wie man das alles machen kann, weil ich würde mich selber halt total triggern. Das wollte ich nur nochmal betonen, weswegen wir nicht sagen, was wir machen.
Ja, ist auch richtig so. Ich empfinde das genauso, dass das unangebracht ist, über diese Methoden zu sprechen.
Aber diese Mitschülerin hat es halt damals gemacht und so hat sich das in mein Hirn eingepflanzt und ist bis heute auch mein Go-To-Selbstverletzungs-Move, wenn ich das so nennen kann.
Wow. Ja, okay. Verstehe ich. Okay. Ja. Und wie hat sich dieses Verhalten im Laufe der vielen Jahre verändert? Hat es sich verändert?
Vielleicht ein bisschen. Also, dass ich es vielleicht ein bisschen bewusster mache. Also, weil ich war ja auch in der Klinik gewesen und jetzt nicht einfach, sag ich mal, loslege, sondern schon noch vorher auch mal drüber nachdenke, was ich hier eigentlich gerade tue. Wenn das zu dieser Frage passt, also hat es sich verändert? Nee, weil ich mache ja immer noch dieselbe Methode. Also, ich habe schon andere zwischendurch auch probiert, aber das kann man jetzt nicht als Veränderung bezeichnen. Und ich würde sagen, ich mache es jetzt einfach bewusster, was vielleicht ja auch schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist, mal vorher drüber nachzudenken, was man da eigentlich tut.
Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ja.
Ja. Okay, und haben suizidale Gedanken bei dir eine Rolle gespielt im Laufe der Zeit?
Ja, Also ich hatte tatsächlich auch als Teenager, ist man ja noch unerfahren oder als ich jung war, gab es ja auch noch nicht so das Internet oder so. Ich hatte tatsächlich auch mal probiert, ein paar Schmerztabletten, also eine höhere Dosis zu nehmen. Aber klar kann man sich davon nicht umbringen, außer dass man da vielleicht Magenschmerzen oder so bekommt. Und mir fällt gerade auf, ich habe gesagt, was ich tun wollte, oder? Das sollte ich vielleicht nochmal anders. Warte.
Aber ich kann, bevor wir das jetzt rausschneiden, kann ich dazu kurz was sagen. Hätte ich sowieso gesagt, ihr braucht gar nicht versuchen, irgendwelche Tabletten zu nehmen, weil die modernen Tabletten haben alle brechreizauslösende Wirkung, wenn man zu viel davon nimmt. Also versucht es einfach gar nicht erst. Es ist heutzutage nicht mehr möglich.
Ja, das wusste ich damals nicht.
Mit den Tabletten, die man in der Apotheke bekommt.
Das wäre ja auch schön doof, wenn sie sowas verkaufen würden.
Genau. Also ganz früher war das möglich, heute ist es nicht mehr möglich. Deswegen versucht es bitte gar nicht erst und Finger weg von Tabletten.
Ja, also das war als Teenager und jetzt als Erwachsene, sage ich mal, habe ich das auch schon noch. Und deswegen, oder es ist auch einer der Gründe, warum ich halt auf die Selbstverletzung manchmal zurückgreife, um das einfach zu stoppen, diese Gedanken.
Das ist praktisch die Bewältigungsstrategie. Okay, ich füge mir selbst Schmerz zu, bestrafe mich selbst in Anführungszeichen, anstatt es komplett zu beenden?
Nee, das ist eher, ich füge mir Schmerz zu, damit mein Kopf frei ist, damit mein System sich auf was anderes konzentriert als die Gedanken in meinem Kopf. Mhm. Weil der Schmerz eine Art Erlösung bringt oder halt mein Kopf einfach dann still ist, weil der Schmerz da ist, wenn das Sinn macht. Ja.
Was für eine Rolle spielt SVV für dich in schwierigen Momenten? Also du hast ja gerade schon angeteasert, aber genau.
Genau, also leider würde ich sagen, immer noch eine große Rolle, weil ich ja manchmal nicht ohne das auskomme, weil es mir einfach durch schwierige Momente hilft, dass sie erstens nicht so lange andauern oder ich mich einfach so erdrückt fühle von allem, dass es mir hilft, wieder irgendwie an die Oberfläche zu kommen und wieder ein bisschen Luft zu kriegen. Mhm. Das würde ich jetzt sagen, wie es mir hilft in schwierigen Momenten. Also es hilft, also deswegen mache ich es ja, weil es mich durch die Momente bringt und ich manchmal nicht stark genug bin, um eine neue Methode anzuwenden oder das gar nicht zu machen. Und mit neuer Methode meine ich nicht eine andere Art der Selbstverletzung, sondern das, was man in Kliniken lernt. Also da gibt es Bewältigungsstrategien einfach.
Ja, Emotionsregulation.
Genau.
Und
die haben mir bis jetzt aber nicht so viel gebracht wie das richtige Selbstverletzen.
Genau, also zu diesen ganzen Methoden, wie und was kommen wir noch für alle, die da gerade zuhören.
Ja.
Und auch in Teil 2, denke ich, werden wir viel darüber
auf jeden
sprechen.
Fall. Hoffe ich.
Wie man darauf. Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay, dann zur nächsten Frage. Wie kannst du das beschreiben, wie du dich vor so einer Episode fühlst und danach?
Ja, also ganz kurz, davor fühle ich mich scheiße. Und danach gut bis neutral. Weil, also davor ging es mir ja richtig schlecht und meine Gedanken und Emotionen haben mich halt einfach in den meisten Fällen so doll erdrückt und erschlagen und runtergedrückt einfach, dass ich durch die Selbstverletzung dann mir in meinem Kopf Ruhe verschaffe. Also es ist auch wirklich, wenn es dann quasi vorbei ist, ich kann dann die Augen zumachen und tief durchatmen, weil es mir danach einfach gut geht und der Schmerz halt anhält. Und deswegen würde ich sagen, davor geht es mir beschissen. Und danach, wenn dann auch wieder die Gedanken kommen, was hast du jetzt hier eigentlich gemacht? Du hast gerade deinen Körper geschädigt. Die sind natürlich nicht so gut, aber die kann ich gut verdrängen, weil der Rest dann ja, also diese schlimmen Gedanken sind halt weg. Oder dieses Gefühl, dass man einfach unterdrückt wird, also unterdrückt von mir selber, werde ich sozusagen. Und ich habe es halt auch manchmal, dass ich davor nichts fühle oder mich einfach irgendwie stumm fühle oder denke, warum kommt da nichts? Und dass die Selbstverletzung auch gemacht wird, um irgendwas zu fühlen. Um wieder zu sagen, okay, ich bin noch da. Irgendwie, mein Körper ist noch da, ich kann noch irgendwas fühlen. Das ist aber eher selten. Also meistens ist es immer dieses Gedankenverdrängen.
Kannst du eine Emotion greifen, also ein Wort für eine Emotion, sei es Frust, Angst, eine Form von Überwältigung, die als Gefühl vorher da ist?
Mehrere. Ich würde sagen, also Angst vor dem, was kommt, Einsamkeit, Traurigkeit, Sinnlosigkeit. Also es ist immer so ein Mix einfach aus allem. Und je nachdem, was dann einfach mehr oder gerade dominanter ist in der Situation. Und es ist halt danach weg. Danach gibt es keine Emotionen eigentlich. War das deine Frage?
Ja.
Habe ich es richtig überstanden? Okay.
Ja, ja. Ich versuche mich nur in Menschen reinzuversetzen, die wirklich keine Ahnung haben, wovon wir hier reden, warum wir das tun. Und danke für deine Offenheit und dein ehrliches nochmal da reinfühlen. Fühlst du dich mit deinen Gefühlen allein und unverstanden? Und wenn ja, was würdest du dir von deinem Umfeld wünschen? Also wie ist die Situation mit deinen Mitmenschen? Hast du das Menschen erzählt oder ziehst du dich damit zurück?
Also ich habe es Menschen erzählt und ich fühle mich nicht unverstanden. Also klar, es gab besonders von der Älteren. Also ich renne jetzt nicht damit rum und erzähle es jedem. Meine Familie weiß davon und vereinzelte Freunde, aber auch nicht viele. Und so bei der Elterngeneration ist halt so diese Boomer-Generation, die versteht es einfach nicht, sagen dann so, ja, du sollst es nicht machen. Ich bin so, ja, es geht aber gerade nicht anders. Und dann zum Beispiel meine Schwester, die ist da schon verständnisvoller. Und auch meine Freunde verstehen das. Deswegen, ich fühle mich nicht alleingelassen oder unverstanden, weil sie auch sagen, wenn was ist und bevor du das machst, ruf doch einfach an, meld dich bei uns, dann sprechen wir. Ich stehe mir dann halt aber, würde ich sagen, glaube ich, selber im Weg, weil ich dann halt sage, okay, ist jetzt irgendwie abends um 10, da kannst du nicht jemanden anrufen und heulend am Telefon hängen. Ich sage, das gehört sich jetzt einfach gerade nicht und deswegen verletze ich mich einfach selber, weil ich niemanden anrufen will. So, wenn ich drüber spreche, denke ich mir auch, wie bescheuert eigentlich von dir.
Aber ich verstehe es. Es ist halt, wie du gesagt hast, es ist halt deine Emotionsregulationsmethode to go, an die du auch gewöhnt bist.
Ja.
Und sich jemandem anzuvertrauen, ist eben der nächste Schritt und bedeutet in dem Moment mehr Anstrengung, so wie du es auch erklärt hast. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja,
ja, das ist halt
das ist
schwierig. Denn man will ja auch die anderen nicht belasten dann damit und dann, wenn man auch so mal drüber redet, denke ich, also wird mir selber dann auch bewusst, brauchst du eigentlich jetzt gar nicht, dir darüber Gedanken zu machen, aber in der Situation geht es nicht anders.
Und wann hast du Menschen angefangen davon zu erzählen? Kannst du dich daran erinnern?
Durch die Klinik tatsächlich. Ansonsten hatte ich niemanden davon erzählt, also die in der, als ich jetzt in der Schulzeit noch gemacht habe, die haben es halt rausgefunden und dann war es auf eine ganz verquere Weise, dass dann ich mit den Lehrern ein Gespräch hatte und so und dann dachte ich mir so, ne. Und seitdem habe ich das auch niemandem mehr erzählt und dann, als ich in der Klinik war, haben sie halt gesagt, ich soll, nicht gesagt, ich soll das machen, sondern ich musste ja auch meiner Familie erzählen, warum ich in der Klinik war oder wollte es denen erzählen und das Feedback, sage ich mal, war durchweg positiv. Also es hat jetzt keiner gesagt, warum machst du das? Und klar, die, sage ich jetzt mal, die ältere Generation, die sagen dann schon zwischendurch mal so ein paar Kommentare. Aber es war jetzt nie so, dass irgendwie dann ist, das ist ja total scheiße und du musst damit aufhören. Sondern eher immer die Frage, warum machst du das? Und das erzähle ich natürlich keinem. Aber hier in unserem Podcast, der ganzen Welt.
das ist einer der Gründe, warum wir das hier anonym machen.
Das wissen die nicht. Eigentlich stößt man immer schon, finde ich, viel. Also man hört auch ganz oft dann, ja, ich kenne jemanden, der macht das auch oder die macht das auch. Und dann denke ich mir, okay, scheint ja doch nicht so selten zu sein.
Ja, 25 bis 35 Prozent. Holy cow.
Das ist ganz schön viel, ja.
Wie beeinflusst denn dieses selbstverletzende Verhalten deinen Alltag? Gibt es bestimmte Situationen, die es für dich besonders schwer machen?
Eigentlich nicht. Also ich muss darauf achten, zum Beispiel im Sommer, was ich anziehe, dass man es halt nicht sieht. Aber ansonsten beeinflusst das meinen Alltag nicht in irgendeiner Art und Weise, dass ich, nee, also wenn ich den Drang habe, dann hebe ich mir den so lange auf, bis ich alleine bin sozusagen, wenn man das unter Beeinflussung des Alltags sehen kann. Und sonst sind eher die Folgen, die den Alltag beeinflussen, dass ich es halt verstecken möchte, weil ich will nicht, dass es jeder sieht, weil dann jeder ja fragt, was hast denn du da gemacht? Und dann will man ja auch nicht ständig darüber sprechen. Deswegen eine relativ kurze Antwort dazu.
Und gab es schon mal eine Situation, weil du meintest gerade, du hebst dir das dann auf, wo im Laufe des Tages dann was passiert ist, wo du dann abends gemerkt hast, okay, nee, dann jetzt doch nie. Also
ja, auch.
Brauche ich nicht mehr.
Auf jeden Fall. Dass ich dann am Mittag so gedacht habe, oh, ich würde das jetzt so gerne machen, ich kann gerade nicht. Und aber wenn ich nichts dabei habe und auch die Situation gerade nicht so ist, dass man irgendwo alleine sein kann. Und dann ist es auch schon passiert, dass es dann den Tag über irgendwas anderes passiert ist oder einfach meine Emotionen, die halten ja auch nicht 24 Stunden am Tag an, die gehen ja auch wieder weg.
Ja.
Ne, manchmal muss man es auch einfach nur aushalten, dass es dann am Abend gar nicht mehr relevant war.
Das ist schön.
Ja, das ist, auch schon eine Bewältigungsstrategie, dass man einfach Emotionen auch mal aushalten muss, leider.
Ja, das stimmt.
Weil sie gehen vorbei, man hat sie nicht ewig.
Viele Menschen glauben, dass sie allein mit solchen Gefühlen sind oder mit solchen Verhaltensweisen. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass auch andere mit solchen Dingen zu kämpfen haben?
Eigentlich schon immer. Also zum Beispiel ja die Mitschülerin, die davon erzählt hat, dass sie das gemacht hat. Ich hatte auch nie gedacht, dass ich damit allein bin, weil ich denke, jeder Mensch hat seine Probleme und manche können es halt einfach, so wie ich, nicht anders lösen. Also ich habe es schon sehr früh gemerkt und jetzt in den letzten Jahren ist es mir auch nochmal bewusst geworden, wenn man halt mit Menschen, denen man sich anvertraut, darüber spricht und die dann halt sagen, ja, ich kenne jemanden, der macht das auch. Man ist halt nie so wirklich alleine damit. Ich weiß jetzt nicht, ob man da drin sich besser fühlen kann, weil man weiß, andere machen es auch oder das weiß ich nicht. Ich denke dann immer nur, ich würde gerne wissen, wie die das machen. Vielleicht gibt es auch was Besseres. Das ist total.
Ja, so ein der toxische Gedankengang.
Ja, das ist leider mein Toxisch.
Ja. Hast du dich denn jemals mit der Mitschülerin ausgetauscht?
Nein.
Nee, okay.
Gar nicht.
Okay. Dann sind wir jetzt schon bei dem Punkt Unterstützung und Hoffnung. Hast du denn bereits erste Schritte unternommen, um alternative Wege zur Bewältigung deiner Emotionen zu finden? Und gibt es dabei so kleine Erfolge hier und da, die dir Hoffnung schenken, dass du da rauskommst?
Ja, also ich war ja in der Klinik gewesen und da bekommt man ja diese Tipps an die Hand, was man, wenn man halt dieses Schmerzgefühl braucht, um seine Emotionen zu regulieren, was man stattdessen machen kann. Also da gibt es ja so eine Sachen wie, man macht sich ein Gummiband um den ums Handgelenk und schnipst das. Oder es gab auch irgendwie da bei mir so eine Creme, die hast du dir irgendwie raufgemacht und dann hat die ganze Haut gekribbelt, weil da irgendwas drin war, was, glaube ich, extrem die Durchblutung gefördert hat. Weil wir halt festgestellt haben, dass ich diesen Schmerz erstmal noch brauche. Ich kann da nicht einfach sagen, okay, du wartest erstmal ab, die Emotionen gehen dann wieder vorbei. Also man lernt viele Dinge, die man tun kann. Leider hat es bei mir nicht so lange angehalten. Aber was mir halt schon Hoffnung gibt, ist, dass ich wirklich bewusst drüber nachdenke, bevor ich es mache und diesen Gedanken habe, okay, du tust jetzt gerade deinem Körper weh. was dich am Leben hält, was dich jeden Tag irgendwo hinbringt, was kreativ ist, was dir einfach dein Leben schenkt und diese ganzen schönen Momente ermöglicht, die du auch hast. Das ist schon ein bewusster Gedanke in meinem Kopf. Kleine Erfolge, genau, also dass ich drüber nachdenke und dass ich es auch schon manchmal hatte, dass ich es dann wieder weggelegt habe und gesagt habe, nein, du machst es jetzt nicht.
Wow.
Genau, und ich habe halt auch auf meinem, ich weiß nicht, Körper, ob es ein Tipp ist, aber ich habe mir schon auf die Stellen, wo ich es oft gemacht habe, auch Tattoos stechen lassen. Ich sagte, nee, kannst da jetzt nicht das weiter alles zerstören. Das zerstöre ich da an den Stellen tatsächlich gar nicht, weil ja die Tattoos drauf sind. Das habe ich ja mit einem Grund gemacht. Aber für mich war es eine ganz schöne Möglichkeit, da erstmal diese Körperpartien erstmal auszusparen. Ja, deswegen, es macht mir schon Hoffnung. Also vor allem dieses einfach bewusst drüber nachdenken, was man da gerade tut. Das ist schon wichtig. Oder auch, finde ich, für mich ein großer Schritt, weil früher habe ich es einfach gemacht. War mir scheißegal.
Ja. Ja, das ist ein Riesenerfolg, auch alleine jedes einzelne Mal, dass du dich bewusst dagegen entschieden hast, obwohl du schon kurz davor warst, ist ein Grund, ein Prosecco aufzumachen, ohne Scheiß. Also das ist großartig, das sind riesige Erfolge auf jeden Fall.
Wow. Genau, weil dann hätte man ja, ich würde jetzt vielleicht sagen, von 10 Mal, die ich es mache, schaffe ich es 2 bis 3 Mal inzwischen zu sagen, nein, du machst es jetzt nicht. Und das sind 2 bis 3 Mal mehr als noch vor ein paar Jahren.
Genau. Super, wirklich, das ist großartig. Dann sind wir schon bei der letzten Frage, die du alleine beantworten musst. Danach haben wir noch Fragen, über die wir uns gemeinsam unterhalten.
Ja.
Was würdest du denn gerne anderen Menschen sagen, die ebenfalls mit Selbstverletzungen gerade kämpfen?
Ich fühle mit euch. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas Positives sagen kann. Ich versuch's.
versuch's.
Also ich verstehe es, warum man das tut. Und wenn es in eurem Leben irgendeinen Menschen gibt, wo ihr sagt, okay, dem könnte ich das oder der könnte ich das erzählen, versucht es einfach, weil in meiner Erfahrung hat noch keiner gesagt, ich will dich nicht mehr sehen oder ich möchte nicht mehr mit dir sprechen oder geh weg oder so. Es wird immer Verständnis geben und wenn die Person euch einfach wichtig ist, dann solltet ihr das auch kommunizieren. Manche Personen fragen auch, also bei dir, Victoria, war es ja auch so, dass ich es dir manchmal erzähle und du ja gefragt hast, was kann ich für dich tun, was möchtest du denn hören von mir? Und das finde ich einfach auch eine wertvolle Frage, die dann jeder für sich selber definieren sollte, was soll mein Gegenüber auch tun? Es kann jetzt gar nicht so aufbauend sein, außer nehmt Hilfe an, wenn ihr sie könnt und genau, denkt halt drüber nach, was ihr eurem Körper antut. Weil wir haben den ja nur den einen, wir können den ja nicht austauschen. Wir können nicht sagen, ja, hol mir jetzt 9 Fuß oder neues Bein. das geht halt leider nicht. Und deswegen ein bisschen bewusster über seinen Körper auch werden.
Hm.
Was der alles macht für uns oder sie, je nachdem, der Körper.
Ja.
Ja.
Dankeschön. Vielen
gerne.
Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit in diesem Fragenhagel, in diesem Interview.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Und damit wir jetzt nochmal ins Gespräch kommen, weil wir haben nämlich auch noch Zeit, würde ich noch ein paar Fragen an uns beide stellen, sozusagen, die wir beide für uns beantworten können.
Ja.
Und im Dialog sozusagen beantworten können. Und eine Frage, die mir gekommen ist, während ich zugehört habe und mir vorgestellt habe, ich bin ein Mensch, der damit nichts zu tun hat oder ein Mensch, der mittendrin steckt, ist, warum sollte man damit aufhören? Weil du hast ja darüber gesprochen, dass es Erleichterung verschafft und bei mir war das früher genauso.
Mhm.
Und ich habe mir diese Frage sehr, sehr oft gestellt, weil alle Menschen immer gesagt haben, du musst damit aufhören. Ich habe immer gefragt, warum? Und da würde ich gerne deinen Einblick dazu erstmal hören, was du denkst. Warum möchtest du damit aufhören? Warum möchtest du da rauskommen?
Tatsächlich wegen meinem Körper, weil ich verschandel den ja. Ich gebe ihm neue Wunden. Ich sage immer der Körper. Ich, ob, Ich bin zwar weiblich, aber der Körper ist für mich männlich, wenn das jetzt hier jemand.
Ja, das ist ein deutsches Substantiv mit einem gewissen Artikel dazu.
Also,
alles gut.
Also, ich würde das vor allem tun, um seinem Körper was Gutes zu tun. Das ist halt mein größter, sag ich mal, meine größte Argumentation gegen mich selber auch in den Situationen, dass ich halt meinen Körper einfach verschone, weil der leistet einfach täglich so viel und ich gebe ihm einfach immer nur neue Wunden, die er noch zusätzlich heilen muss, die nicht da sein müssten. Zerstöre auch Sachen, die vielleicht irgendwann nicht mehr benutzbar sind. Und dann bin ich selber daran schuld, wenn ich gewisse Dinge nicht mehr tun kann. Und deswegen ist halt mein persönlicher großer Grund einfach, warum man damit aufhören sollte, liebt euren Körper. Und seid lieb zu dem.
Ja.
Und genau, es gibt halt auch andere Möglichkeiten. Es sagt sich jetzt für mich so leicht, aber ich versuche es ja.
Ja.
Deswegen würde mich auch interessieren, was du halt auch dazu sagst. Was war dein Grund? Ohne jetzt zu viel für Folge 2 vorwegzunehmen.
Ja, dieser jetzt nur an. Mein Grund war Cut. Nee, für mich war es tatsächlich die Psyche. Mehr als der Körper. Ich habe meinen Körper bis in meine Mitte-20er nicht lieben können. Aber für mich war es tatsächlich die Psyche, dass ich einfach gesagt habe, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte diesen ganzen Stress drumherum nicht mehr aus. Das Verstecken, das Lügen, das Geheimnis bewahren und diese extremen Emotionen, die mich dazu geführt haben, das zu tun, die extremen Emotionen, während ich das getan habe, das war für mich so unfassbar belastend ab einem gewissen Punkt. Also um es mal ganz platt auszudrücken, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis hat nie mehr gepasst für mich. Und ich wollte einfach psychisch gesund sein. Ich wollte ich will jetzt nicht sagen normal sein, das wäre das falsche Wort. Ich wollte psychisch gesund sein. Ich wollte wirklich psychisch heilen, weil ich wusste, dass es was Psychisches ist, logischerweise. Genau, und das war mein Antrieb. Also das ist gerade eine sehr schöne Kombination aus Körper und Psyche. Ja. Sucht euch was aus oder kombiniert es am besten.
Ja.
es muss beides heil sein und es darf beides heil sein und ich denke, man sollte damit aufhören, weil seinen eigenen Körper zu lieben und zu pflegen, ist der größte Akt von Selbstliebe, den man tun kann. Und Selbstliebe führt zu einem wahnsinnig gesunden und erfüllten Leben, weil an Selbstliebe hängt dran, dass man Grenzen setzen kann, dass man seine Emotionen regulieren kann, dass man seine Gefühle kommunizieren kann. Dass man gute Entscheidungen für sich selbst trifft, nicht nur in solchen schlimmen Momenten, sondern was Jobs angeht, was Freundschaften angeht, was körperliche Aktivitäten angeht. Und das ist, denke ich, wenn man in so ein Loch gerutscht ist, es ist okay, es passiert. Und es ist schön, wenn man anfängt, aus dem Loch wieder rauszukrabbeln.
Ja.
Und da bist du ja schon ganz stark dabei. Ich finde das wirklich richtig, richtig toll. Ich feiere dich richtig hart dafür, dass du hierüber sprichst und dass du schon so eine Erfolge hattest. Das ist einfach großartig.
Ja, das ist schon. Muss ich mir auch öfter bewusst machen.
Darfst du,
das ist auf jeden schon Fall. Was bedeutet, wenn man auch sagen kann, nee, ich mach's nicht.
Ja, auf jeden Fall. Dann habe ich die nächste Frage für uns. Wie würdest du jemandem erklären, warum Selbstverletzung nicht nur eine Phase ist, in Anführungszeichen, sondern ernst genommen werden muss?
Weil ich denke, dass niemand auf die Idee kommen würde, sonst sich selbst was anzutun. Also da muss es immer einen Grund geben, dass man darüber nachdenkt, ja, sich selbst zu verletzen, bewusst oder halt auch unbewusst, wenn man es irgendwie ja in seinem Unterbewusstsein einfach manifestiert hat oder ne, dass einem einfach irgendwie immer Dinge passieren. Ich finde, man kann es nicht als Phase, weil man einfach, man verletzt sich mit Absicht.
Mhm.
Und das ist doch nicht eine Phase. Das machen die wenigsten oder ich weiß nicht, also du hast ja auch gesagt, dass es in den Studien auch Menschen gibt, die das tun, um Aufmerksamkeit zu erhalten oder sagen, wenn du jetzt das und das nicht machst, dann verletze ich mich selber. Aber das ist ja auch irgendwie eine Folge von Trauma oder auch halt, dass irgendwas man bekämpft innerlich oder mit irgendwas nicht zurechtkommt. Und deswegen, es ist nicht nur eine Phase, es ist was, was man total ernst nehmen muss.
Ja, sehe ich so. Das sehe ich auch so. Ja, absolut. Also ich finde es auch mega, mega, mega gefährlich, einer 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen oder einem 13-, 14-, 15-Jährigen zu sagen, ja, es ist, der ist da gerade in so einer Phase oder die ist da gerade in so einer Phase.
Oder die will nur Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Das ist super gefährlich und kann dieses Verhalten noch verstärken. Und ich sehe das genauso wie du. Selbst wenn jemand in diesem Mindset ist von, ja, ich tue das, um dich zu manipulieren und das auch aktiv kommuniziert oder droht oder sowas, dann ist das eine ganz, ganz problematische Art und Weise, mit Konflikten oder Ablehnung umzugehen. Und da sollte Hilfe angeboten werden, definitiv.
Ja.
Weil für diese Person ist das in dem Moment sehr ernst. Ich denke, wir müssen alle lernen, zu verstehen, dass eine Emotion in einem Menschen etwas ernst zu nehmen, das ist, und zwar in jedem Moment, wenn gerade jemand Angst hat oder überfordert ist oder sehr wütend ist, dann ist diese Emotion in dem Moment sehr, sehr präsent. Und es kann nur helfen, diesem Menschen zu kommunizieren, ich sehe dich und ich nehme dich ernst und es tut mir leid, dass du gerade so fühlst, was kann ich für dich tun, damit du dich besser fühlst, weil diese Emotionen sind ja auch unangenehm.
Ja.
Also, ja, wie würde ich es jemandem erklären? Wahrscheinlich genauso, wie ich es gerade gemacht habe.
Sag einfach, hör dir die Podcast-Folge an.
Ja, geht so, alles wird gut, ja. Podcast-Folge 10.
Da wird es genau. Erklärt.
Da wird das erklärt, richtig. Was denkst du denn, wie die Gesellschaft und die Medien besser über das Thema aufklären könnten?
Darüber reden, so wie wir. Und mit Menschen in Kontakt gehen, die es noch machen, also so wie wir beide, finde ich es gerade eigentlich perfekt, die es noch machen, dass man einfach auch mal für Menschen, die gar keine Berührungspunkte damit haben oder sich nicht vorstellen können, dass Menschen sowas tun können, einfach, dass die mal hören, warum machen wir das? Und aber auch ganz viele Menschen in Gespräche, Fernsehsendungen, wenn sie möchten, holen und wirklich kommunizieren, wie habe ich es herausgeschafft, was war mein Antrieb, was waren meine Hilfsmittel dabei, weil das fehlt halt manchmal irgendwie so ein bisschen. Es gibt für alles Tipps und Tricks im Internet, wie du deine Dusche toll putzen kannst, wie du, weiß nicht, was Schönes zum Essen machen kannst, aber sowas fehlt halt irgendwie. Und ja, es sagt sich auch immer so leicht, ja, 10 Schritte, wie ich aus der Depression gekommen bin. Das kannst du jetzt zwar nicht als Video irgendwie machen, aber ja, irgendwie, wenn es, glaube ich, ein bisschen präsenter wäre und auch einfach von Menschen gemacht wird, die es halt auch verstehen, weil man kann das nicht immer aufnehmen oder, aber ein bisschen was bleibt immer bei mir hängen, wenn ich sowas lese, ja. Oder wenn wir jetzt bei 10 Tipps bleiben und ich 9 lese, denke ich mir, ja, das mache ich doch nicht. Das geht doch überhaupt gar nicht. Aber einer oder eine Möglichkeit, die da genannt wird, die mindestens ansatzweise umsetzen. Und ich denke nämlich auch, dass die Menschen wollen doch, dass es denen besser geht. Ich möchte ja auch, dass es mir besser geht. Nur leider kann ich es gerade nicht. Und deswegen denke ich aber, dass auch unser Gehirn und auch unser Körper schon von diesen 10 Tipps, vielleicht auch wenn es nur ein halber ist, den mit aufnimmt und sich merkt. Und deswegen denke ich, dass halt Gesellschaft und Medien einfach drüber sprechen und das kein Tabuthema machen und halt auch keine blöden Kommentare und ja, die Person will sich ja nur wichtig machen, sondern wirklich auch aufklären, wie kann ich mit einer Person umgehen, die mir das gerade gesagt hat. Weil ich glaube, viele sind einfach voll überfordert, wenn man denen das sagt. Genau, das wären so meine Gedanken dazu. Was denkst du denn?
Ich bin da ziemlich zwiegespalten drüber, weil auf der einen Seite ist ein Ursprung des Problems, warum man sich überhaupt selbst verletzt, dass man weiß, dass das eine Möglichkeit ist zur Emotionsregulation. Mhm. Also einfach das pure Wissen darüber, dass das existiert, führt bei den meisten dazu, dass sie es tun. Weswegen ich auch sehr zwiegespalten über die Podcast-Folge war. Aber dann dachte ich mir so, nee, wir müssen darüber sprechen, weil das Problem ist, dass wir dem so oder so ausgeliefert werden. Also ich wurde dem ausgesetzt durch TV und Fernsehen, wo das halt einfach Teil einer Storyline war, die Unterhaltungswert geboten hat. Das ist richtig toxische Scheiße. Wo ich mir denke, okay, dann lieber über einen Podcast, der offen darüber aufklärt, als über eine TV-Show, die das einfach für Unterhaltungszwecke nutzt, dieses Thema.
Ja.
Also, ja, ich wünsche mir definitiv, was das angeht, mehr Transparenz, immer mit dem Blick auf das Licht am Ende des Tunnels, was ja auch unser Motto ist, dass es immer darum geht, wie kann ich da rauskommen? Und ansonsten sehe ich es aber genauso wie du. Also ich finde diese beiden Seiten von ich stecke gerade mittendrin versus ich habe es schon rausgeschafft, wenn das in die Kommunikation kommt, dann kann Heilung passieren. Und präventiv natürlich, indem man mit jungen Menschen spricht und sich auf die einlässt und fragt, womit hast du gerade zu knabbern, was sind gerade Traumata? Ich bin ja ganz große Verfechterin von Psychologen für jeden. Du wirst geboren und dir wird ein Psychologe zugeteilt. Ja. Das wäre meine mein Utopia. Ja, deswegen, das ist
das würde helfen.
Sehr zweischneidiges. Ja, ja, das denke ich.
Psychologen für jeden.
Ja, das denke ich. Also ja, dieses ganze Selbstverletzung thematisieren in den Medien ist ein sehr zweischneidiges
Schwert. Ja, ich meinte auch halt eher so in, also darüber sprechen, jetzt nicht irgendwie in Fernsehserien oder Filmen.
Ja.
Das war gar nicht in meinem Gedächtnis irgendwie drin, sondern eher drüber sprechen in Talkshows oder ich weiß halt auch nicht.
Definitiv.
Also das meinte ich eher mit Medien. Ja. Ich habe gar nicht an Filme oder Fiktion oder so gedacht, weil da finde ich super schnell oder da ist es super easy, dass man dann sagt, oh, probiere ich mal, weil man ja meistens durch Serie oder Filme beeinflusst wird in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Weil viele Dinge da einfach manchmal auch ein bisschen harmloser dargestellt werden, als sie sind. Deswegen Filme und Serien war gar nicht in meinem Kopf irgendwie drin. Ich dachte eher, reden halt in Talkshows und weiß nicht, Radiosendungen, Themenwochen oder so dazu machen. In den Medien wie Radio und Fernsehen. Aber halt, wie ist das dann? Ist ja keine Fiktion, sondern naja, halt normales Fernsehen und Radio.
Ja, reelle Themen.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie
es heißt. Echte Geschichten, ja. Nicht fiktiv.
Ja.
Ja, da gehe ich voll mit. Also da gehe ich voll mit, dass das dort, dass das schön wäre, wenn man da offener darüber spricht. Und entsprechend könnte man ja auch während dieser Sendezeit die ganzen Hilfsangebote einblenden, die, by the way, bei uns hier im Podcast in der Folgenbeschreibung mit drinstehen. Es gibt unzählige Hilfeseiten, an die ihr euch anonym wenden könnt, ohne dass ihr einen Therapieplatz beantragen muss oder irgendwas. Ihr könnt einfach auf diese Seiten gehen, könnt anonym eine Nachricht schreiben, wie es euch geht, warum es euch so geht, wie es euch geht und ihr bekommt einen Berater oder eine Beraterin an die Seite gestellt, die euch durch diese dunklen Momente helfen kann. Nutzt es bitte. Es ist alles verfügbar in der Folgenbeschreibung hier. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Gibt es Mythen oder Vorurteile über Selbstverletzung, die du jetzt noch richtig stellen möchtest, neben all denen, die wir schon richtig gestellt haben?
Nur noch mal, das macht keiner, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja.
Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Das hat immer einen Grund. Also,
das unterschreibe ich.
Weil das ist, glaube ich, der größte Mythos und das Vorurteil.
Da gehe ich mit. Da gehe ich absolut mit. Als ich die Frage gelesen habe, war das für mich auch die erste Antwort. Niemand macht das, weil es ihm Spaß macht.
Mhm.
Also das, nee, das ist wirklich was, wo man hingucken sollte und wirklich ernsthaft fragen sollte,
ja,
warum und wie kann ich dir helfen?
Genau. Ja.
Wow, das war intensiv. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, liebe Lara, dass du hier so offen warst und wir so tief in deine Welt eintauchen durften und in deine Gedanken und in deine Gefühle.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, dass es die Menschen erreicht und denen, die es auch machen, hat zeigt, hey, du bist nicht allein. Und aber auch die, die das vielleicht hören und nicht wissen, warum Menschen sowas tun, dass ihr vielleicht zumindest von einer Person jetzt wisst, warum sie das tut.
Ja. Ja. Und wenn ihr jemanden kennt, der das tut, oder euch plötzlich jemand erzählt, dass er oder sie es tut, ich verstehe eure Starre, da, dass man erstmal nie weiß, was man sagen soll, aber auch für Angehörige gibt es Hilfestellen, an die man sich wenden kann. Googelt einfach mal zu dem Thema und ganz, ganz wichtig, fragt die Person einfach, was kann ich für dich tun, damit es dir besser geht? Was brauchst du von mir? Was kann ich dir geben? Und urteilt nicht, das ist das Schlimmste. Und genau. Das ist eigentlich wie in jeder Folge, in der wir über irgendwas sprechen, wo es darum geht, wie in der Trauerfolge, jemand trauert. Alles, was ihr tun müsst, ist eigentlich einfach nur da sitzen, zuhören und fragen, was brauchst du gerade von mir? Was kann ich dir Gutes tun in dem Moment?
Ja.
Und der Rest ergibt sich ganz von selbst. Und wenn die Person sagt, ja, ich weiß es gerade auch nie, dann ist alles, was ihr tun könnt, für die Person da zu sein und diese Frage ab und an wiederzustellen. Irgendwann kommt die hilfesuchende Person vielleicht auf das, was sie braucht. Also, genau. Das einfach kurz so zum Ende für alle die, die hier reingeschaltet haben, weil sie einfach Interesse an dem Thema haben, ohne selber drin zu sein. Genau. Und damit war es das mit Teil 1.
Ja.
Lara und ich machen jetzt hier eine kurze Pause und gehen dann direkt ins Gespräch über, wo ich meine Geschichte erzähle. Und die bekommt ihr dann zu hören in 2 Wochen. Jetzt erstmal danke ich euch ganz doll fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf. Und danke dir nochmal, Lara.
Sehr gerne.
Und dann freue ich mich ganz, ganz doll, wenn wir uns gleich wiederhören.
Ja.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.